Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Full HD, die zweite Predigt in der Reihe. Full HD, genau hinschauen in ein Kapitel der Bibel. Ich habe heute die Ehre, zu euch reden zu dürfen. Für alle, die mich nicht kennen, ich mache gerade ein Praktikum in der CC. Ich werde Gemeindepädagogin, mache eine Ausbildung und im Rahmen von der Ausbildung ist dieses Praktikum. Und bin Sabrina, genau. Es geht heute wieder um Hebräer 11, das Kapitel, das von den Glaubenshelden erzählt, der Hall of Fame, wie es Christoph letzte Woche genannt hat. Wir haben von ihm die Einleitung gehört, die Einleitung in das Kapitel, die Einleitung in die Reihe und es ging um Glauben. Es ging darum, dass Glauben viel mit Hoffnung zu tun hat, eine Hoffnung, die antreibt, die uns aktiv werden lässt und somit auch die Zukunft gestaltet. Mir ist so, dieses aus Unsichtbare wird Sichtbares hängen geblieben. Und darum soll es heute auch wieder gehen, wie wahrscheinlich die nächsten Wochen genauso. Heute soll es um meinen Glauben gehen, um deinen Glauben, um den Glauben von anderen und das, was eigentlich Glauben ist und wie wir das leben können. Ich habe mir Gedanken gemacht, was Glaube ist. Was Glaube ist. Und mir sind da sehr, sehr viele verschiedene Ideen gekommen. Ich muss an meinen Kurs denken bei mir an der Schule. Da gibt es ziemlich viele verschiedene Menschen, die ziemlich viele verschiedene Wege haben, ihren Glauben zu leben. Das sind 25 Leute und wenn ich die 25 Leute fragen würde, würden wahrscheinlich 24 verschiedene Antworten kommen, was Glaube eigentlich ist. Und wenn ich das hier im Kino machen würde, dann wird es wahrscheinlich ähnlich ausfallen. Da würden viele verschiedene Ideen kommen. Ich habe mal versucht, ein paar Leute zu fragen und es war gar nicht so einfach, das in Worte zu fassen, dafür angemessene Worte zu finden, was eigentlich der eigene Glaube ist und was es ausmacht. Weil ich glaube, da spielen viel zu viele Faktoren damit rein, wie dass man da irgendwie was Einheitliches rauskriegen könnte. Mein Glaube hat ein bisschen den holprigen Weg hinter sich. Ich habe vor meiner Ausbildung, die ich jetzt mache, schon eine Bibelschule gemacht. Das ist ein halbes Jahr, wo man nur Zeit hat, in der Bibel zu lesen und sich damit auseinanderzusetzen, was da eigentlich drin steht. Und an der Schule wurde mir vorgelebt, dass Glaube heißt, jeden Morgen seine Bibel zu lesen, auch unter anderem Zeit mit Gott zu verbringen, mit ihm zu reden. Und in so einer Gemeinschaft ist es ja irgendwie so ein bisschen einfacher, ein bisschen selbstverständlicher, wenn da noch 30 andere Leute sind, so ein bisschen eine soziale Kontrolle. Da muss man das auch ein bisschen machen, sonst fällt es auf, kann man nicht mitreden. Und ich habe das tatsächlich durchgezogen. Ich habe jetzt nicht jeden Tag gelesen, aber wenn ich irgendwas nicht geschafft habe morgens, dann habe ich es nachgeholt. So. Und ich empfand es aber nicht als irgendwas Aufgezwungenes, sondern es hat mir sehr, sehr gut getan. So, das war so ein bisschen das heilige Leben in der Bibelschule. Und dann bin ich da weggegangen ins normale Leben so und habe in der Gastronomie gearbeitet. Das war ein komplett anderer Alltag, komplett andere Arbeitszeiten, anderes Leben. Und es war irgendwie so, dass das, was in der Bibelschule funktioniert hat, da nicht mehr funktioniert. Ich musste einen anderen Weg finden. Und ich habe aber irgendwie keinen gefunden, weil ich nicht wusste, was es für Alternativen gibt, was es noch gibt, außer sich morgens hinzusetzen und in seine Bibel zu gucken. So, und so hat sich dann mein Glaubensleben, meine Beziehung zu Gott irgendwie darauf beschränkt, ab und zu mal zu beten, meistens wenn ich auf dem Weg in die Arbeit war, die 10 Minuten im Auto, und zu erzählen, was ich in der Bibelschule alles gelernt habe, was ich da über Gott erfahren habe. Und das war okay, aber das hat mich irgendwie nicht so ganz zufriedengestellt. Da habe ich mir dann die Frage gestellt, war es das schon? Also kann das irgendwie schon alles sein? Und da bin ich dann an dem Punkt, wo ich mir die Frage stelle, wie ist es eigentlich mit dem Glauben? Wie kann der sinnvoll gelebt werden? Wie ist das, als Christ den Glauben zu leben? Was macht das aus? Ich weiß nicht, ob es unter euch auch Menschen gibt, die sich fragen, wie kann ich meinen Glauben im Alltag leben? Weil ich glaube, es geht ja gerade darum, die Verbindung zu Gott zu haben. Um dich und um Gott geht es da drin. Und mir sind verschiedene Ideen gekommen, die so ein bisschen umreißen, wie sich der Glaube gestalten kann. Da ist zum einen ein Fürwahrhalten von theologischen Überzeugungen, von Schlüssen, von Dogmen. Aber dann muss ich ja alles glauben, was in der Bibel steht und was schlaue Leute dazu mal gesagt haben. So. Ich finde es gar nicht so einfach. Es gibt schon manche Dinge in der Bibel oder auch sonst, wo ich mir frage, was soll denn das? Warum steht es da? Warum ist es so? Und es gibt auch ziemlich viele skurrile Geschichten in der Bibel. Und wenn ihr heute zum ersten Mal hier seid, dann denkt ihr vielleicht auch, was machen die da vorne eigentlich? Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Das kann ich nicht so ganz glauben. Für jemand anders besteht der Glaube daraus, was zu tun, was zu leisten, für Gott was reißen zu wollen oder vielleicht auch zu müssen. Ich kenne genügend Menschen, die das irgendwie nicht mehr können, weil sie es jahrelang gemacht haben, weil ihr Christsein daraus bestand, was zu tun. Hier steht was und dann mache ich das. Hier gibt es was zu tun, dann mache ich das, egal ob ich Ressourcen dafür habe oder nicht. Ich glaube, es ist nicht gesund für den Menschen, sich für eine Sache so aufzuarbeiten und so kaputt zu arbeiten, weil dadurch werden die Menschen ja erst ausgebrannt. Für manche ist es vielleicht, dass sie jeden Sonntag in die Kirche gehen und das glauben, was der Pastor ihnen erzählt. Das ist irgendwie eine Kombination aus beidem. Aber ganz ehrlich, kann es das sein? Also war das schon alles? Kann das schon alles gewesen sein? Für mich sind es nicht sonderlich zufriedenstellende Antworten. Ich kann festhalten, was Glaube für mich nicht ist. Es ist nicht ein Fürwahrhalten von theologischen Schlüssen, von dogmatischen Überlegungen, von geistlichen Theorien oder so. Ich glaube auch nicht, dass Glaube was mit Leistungen zu tun hat, die jeder Einzelne erbringen muss. Im Gegenteil. Ich glaube, der Glaube ist eine gelebte Beziehung zu Gott. Eine Beziehung, die wie eine Freundschaft funktioniert. Eine Freundschaft, die was Heiliges hat und ist, aber trotzdem den persönlichen Aspekt für jeden nicht außer Acht lässt. Und das ist es, was mich am Christsein so fasziniert, dass der Schöpfer der Welt trotzdem mich im Blick hat, mich als Einzelnen, und ich ihm nicht egal bin. Und so eine ziemlich gute Freundschaft zu Gott haben zu dürfen. Wenn ich den Predigttext von heute anschaue, finde ich da genau das. Es wird uns von zwei Personen, wir haben es gerade schon gehört, aus dem Alten Testament berichtet. Und über beide wissen wir leider nicht sonderlich viel. Aber als ich so mit dem Text ein bisschen gearbeitet habe, sind mir die Gedanken gekommen, dass das schon ziemlich beste Freunde von Gott gewesen sein müssen. Da ist zum einen der Abel. Ihr seht oben den Text aus Hebräer 11,4, wo es heute drum geht. Abel brachte Gott ein Opfer, über das Gott sich sehr gefreut hat. Abel hat vor sehr, sehr langer Zeit gelebt, hat eine sehr interessante Familie gehabt, lohnt sich mal nachzulesen, in den allerersten Kapiteln der Bibel. Und Abel hatte einen Bruder. Und die sind so zusammen aufgewachsen und eines Tages wollte Abel mit seinem Bruder in den Gottesdienst gehen. Abel hat einen sehr schönen Gottesdienst erlebt und Gott hat ihm so ein Zeugnis gegeben, wie jetzt die Übertrittszeugnisse vielleicht, aufgrund seines Glaubens, so aufgrund seiner Beziehung zu ihm. Sein Bruder, der hatte das Gefühl, von Gott übergangen zu werden vielleicht und ist sauer geworden, sauer, weil er vielleicht neidisch war auf die Beziehung, die Abel gehabt hat. Ich weiß es nicht genau, man weiß es nicht. Es war jedenfalls so, dass der Bruder dann so sauer war, dass er ihn sogar umgebracht hat. So, das ist nicht unbedingt eine schöne Geschichte, finde ich. Aber sie steht da. Es gäbe bei der Geschichte so viel, über das man nachdenken könnte. Und es gibt so viel Raum für Spekulationen und was man da alles reindenken könnte und Fragen, die man sich stellen könnte. Aber ein Gedanke, der mir dann gekommen ist, war so, warum steht denn da nicht mehr? Vielleicht, weil schon alles dasteht, was wichtig ist, wenn wir darüber nachdenken, was ist eigentlich eine Beziehung zu Gott. Abel hat sich auf sich und seine Beziehung zu Gott konzentriert, seine Freundschaft zu Gott. Er opferte ihm das Beste vom Besten. Nur so am Rande, wann kriegt Gott von uns eigentlich das Beste vom Besten? Und Kain hat nicht auf sich und sein Opfer geschaut, sonst hätte er nicht gemerkt, was mit Abel passiert wäre. Kain hat auf Abel geguckt und geguckt, was er mit Gott macht so. Genau, und mir kam dann, wie oft vergleichen wir uns und unseren Glauben eigentlich mit dem von anderen? Wie oft habe ich schon gedacht, ey, wenn ich so einen Glauben hätte oder wenn ich so das machen könnte wie der, wenn ich so eine tiefe Beziehung zu dem hätte, zu Gott hätte, so wie der andere. Aber genau das ist es. Es geht nicht um die anderen, sondern es geht um dich und um deine Beziehung, um mich und meine Beziehung, nicht das der anderen. Wenn du schon öfter mal gedacht hast, dass manche Christen komische Sachen machen, das stimmt, nehme ich mich auch nicht raus. Aber darum soll es nicht gehen, sondern es soll um dich und um deine Beziehung gehen. Es kommt auf dein Herz an. Ob du Gott suchst und wie du zu ihm stehst. Und das ist es, glaube ich, auch, was Abel ausgezeichnet hat, sein Herz und seine Herzenseinstellung. Und dann ist es so, als würden wir heute noch hören, nicht nur Abel konnte Gott seinen Freund nennen, sondern Gott hat Abel seinen Freund genannt. Vielleicht möchte Gott auch sogar uns seine Freunde nennen. Wenn wir einen Vers weiterschauen, sehen wir Henoch. Der hat einige Zeit nach Abel gelebt. Henoch, fragt sich jetzt vielleicht der eine oder andere, wer ist das denn? Habe ich noch nie gehört. Macht nichts, geht wahrscheinlich vielen so. Von ihm wissen wir nämlich noch weniger. Wir können sagen, wann er seine Kinder gezeugt hat. Das steht nämlich in diesen Geschlechtsregistern immer schön drin. Und das war's. Aus außerbiblischen Quellen könnte man sich vielleicht noch irgendwie zusammenreiben, dass er sowas wie ein Bußprediger in der damaligen Zeit war. Aber das war's irgendwie. Aber in der Aufzählung gibt's noch einen klitzekleinen Zusatz, den man oft dann auch überliest, gerade in so unspannenden Stellen. Und zwar steht da, er wandelte mit Gott. Wandeln, das ist jetzt nicht unbedingt ein bekanntes Wort, wird heute nicht mehr gebraucht, aber ich würde es vielleicht übersetzen mit in einer ganz engen Beziehung mit Gott leben, ganz enge Verbindung, Freundschaft zu Gott zu haben. Das Alte Testament kennt gar nicht so viele Leute, von denen das sagt, dass sie so eine enge, intime Beziehung zu Gott hatten. Aber genau diesen Henoch holt Gott dann zu sich. Und das ist, wie ich finde, eine von den sehr skurrilen Geschichten, die ich nicht verstehe. Und genau solche Stellen habe ich gerade gemeint, wie ich gesagt habe, keine Ahnung, was soll das? Das verstehe ich nicht. Was war das also, was Gott dazu bewogen hat, Henoch zu sich zu holen? Was hat er, dass es ihm so gefallen hat, dass er sagt, ich will ihn unbedingt bei mir haben? Auch hier steht wieder nicht so viel da, wie ich das gern hätte, aber vielleicht steht trotzdem wieder genug da, wie wir brauchen, um damit zu arbeiten. Vielleicht ist doch wieder alles drin in dem Text, in dem kurzen. Weil der zentrale Gedanke ist da auch wieder die Herzenseinstellung. Wer kann schon behaupten, mit Gott zu wandeln, ihn immer und jederzeit mit ihm unterwegs zu sein? Also vielleicht, wenn man das von jemandem erwarten würde, der so eine Ausbildung macht oder so, ich kann das von mir nicht behaupten, überhaupt nicht. Henoch war ganz, ganz nah am Herzschlag Gottes dran. Er stand in ständiger Verbindung zu ihm und genau deswegen hatten sie so eine Freundschaft, genau deswegen hatten sie so eine Verbindung. Und genau deswegen stellte Gott ihm auch das Zeugnis aus. Und so konnte nicht nur Henoch wieder von Gott sagen, dass er sein Freund war, sondern Gott hat es auch über Henoch gesagt. Die beiden Männer waren Freunde von Gott. Sie hatten eine Beziehung zu Gott und in dieser Beziehung hatten sie in Gott ein Gegenüber in Gott. Aus der Pädagogik wissen wir, dass es wichtig ist, Freundschaften zu haben. Sie sind nötig, um uns zu entwickeln gesund, sie sind nötig für unser Wohlbefinden, sie sind nötig, weil soziale Kontakte einfach lebensnotwendig sind. Aber es soll ja nicht nur um die Notwendigkeiten gehen. Eine echte tiefe Beziehung zu jemandem ist was sehr, sehr Wertvolles, was sehr, sehr Cooles. Und ich habe euch mal einen Clip mitgebracht von einem Poetry Slam aus Ulm, von der Franziska Holzheimer, die das mit sehr schönen, blumigen Worten beschreibt, ihre Freundschaft. Sehr, sehr cool, wie ich finde. Sie findet sehr blumige Worte, um das zu beschreiben, was da zwischen zwei Menschen passiert. So, ohne mich jetzt in diese Hall of Fame von den Glaubenshelden einsortieren zu wollen, versuche ich das an der Stelle mal, um euch ein bisschen was damit zeigen zu können, um euch dadurch zu zeigen, wie eine Freundschaft zu Gott vielleicht funktionieren kann, wie man sie leben kann. Und falls ihr das bemerkt habt, sind wir jetzt bei einer ganz anderen Fragestellung wie am Anfang angekommen. Wir fragen uns nicht mehr, wie können wir unseren Glauben leben, sondern wie kann ich diese Beziehung zu Gott leben, der ja eine Freundschaft zu mir will. Und für mich holt es das auf eine Ebene runter, mit der ich irgendwie was anfangen kann, wie es handfest wird und wie es irgendwie konkreter wird, fassbarer wird. Da kann ich mir handfeste Dinge überlegen. Und es ist ja schon ziemlich abstrakt, mit einer Person in Beziehung zu stehen, die man nicht sieht, die nicht real vor einem ist und trotzdem da ist. Deswegen habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich das beschreiben kann, was ich dazu sagen will. Und mir sind zwei Personen eingefallen, an denen ich das sehr gut machen kann. Zwei sehr wichtige Personen für mich. Ich habe eine sehr gute Freundschaft zu den beiden und zwar sind das Hannah und Selina. Die eine kenne ich schon ein bisschen länger, war mit ihr auf der Bibelschule und die andere kenne ich jetzt, seit ich die Ausbildung mache. Und ich habe mir überlegt, was ist es, was unsere Freundschaft ausmacht? Zum einen sind da wunderbare Momente, die man zusammen teilt, die man dann abends gerne, wenn man zusammen Zähneputz Revue passieren lässt, wenn man über den Tag redet. Ich saß mit Hannah zu der Zeit 24 Stunden aufeinander. Wir haben im selben Zimmer gewohnt, wir haben zusammen im gleichen Team gearbeitet, wir haben zusammen gegessen, wir hatten unsere Freizeit zusammen. Wir waren einfach 24 Stunden aufeinander. Das hat sehr zusammengeschweißt. Da waren viele Erlebnisse, die wir zusammen hatten, an die ich heute noch denke. Und ich durfte von ihr sehr, sehr viel lernen, wie sie ihren Alltag gestaltet, mit Gott gestaltet, im Umgang mit anderen, wie sie einfach ihr Leben lebt. So. Das fand ich sehr, sehr cool. Wir haben zusammen, wie gesagt, gearbeitet, die Freizeit gehabt. Und das ist das, was sie mir so zur Vertrauten und zur Schwester gemacht hat. Dass wir schöne Dinge, aber auch Herausforderungen zusammen irgendwie gemeistert haben. Alles, was uns das Leben so gebracht hat. Nach einer Zeit, wo wir räumlich getrennt waren, habe ich dann Gedanken geliebt, dass sie wieder in meiner Nähe ist. Sie hat dann beschlossen, die gleiche Ausbildung zu machen wie ich, ein Jahr später. Und es war so cool, sie einfach nur zu wissen, sie ist wieder in meiner Nähe, sie ist wieder da. Da ist wieder jemand, mit dem ich so eine Basis habe. Und das haben natürlich alle mitbekommen, die ein bisschen mehr mit mir zu tun hatten, weil ich allen erzählt habe, dass bald meine Hannah kommt und dass meine Hannah ganz toll ist. Und jeder, der mich kannte, kannte dadurch sie ein bisschen. Und das gehört für mich auch ein bisschen dazu, zu der anderen Person zu stehen, hinter ihr zu stehen, hinter dem, wer sie ist, was sie denkt, ihre Überzeugungen vielleicht. Und für sie einzustehen auch. Ich kann mir keine gesunde Beziehung vorstellen, in der kein anderer von dieser Beziehung mitkriegen darf. Ich glaube, im Gegenteil, wenn ich doch von dieser Beziehung begeistert bin, von dieser Freundschaft, dann will ich, dass es jeder weiß. Ich liebe es, mit den beiden zu reden. Sie vermitteln mir immer einen neuen Blickwinkel auf Dinge, die mich bewegen. Oft habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen göttlicherer Blickwinkel wie meiner. Und ich kann mich an ganz wenige Gespräche erinnern, in denen ich nicht reicher hervorgegangen wäre, wie nicht reicher rausgegangen wäre. So. Ich kann sagen, dass es mir nach den Gesprächen mit den beiden immer besser geht. Egal um was es geht. Es ist einfach, ich kann sie anrufen, ich kann einfach in ihrem Zimmer vorbeikommen und da ist jemand. Egal, ob sie morgen eine Modularbeit abgeben muss oder eine Klausur schreiben, sie sind da und sie sind für mich da und wir reden miteinander und umgekehrt genauso. Aber auch das gehört für mich zu einer Beziehung, zu einer Freundschaft dazu, dass es Raum für Meinungsverschiedenheiten geben muss. Mit Selina kann ich ständig über ein und dasselbe Thema streiten und wir werden uns nicht einig. Aber das ist gut, weil so überdenken wir unseren Standpunkt, so können wir uns aneinander reifen und kommen vielleicht zu einem anderen Schluss. Und mittlerweile glaube ich sogar, dass sie recht hat, aber verratet sie nicht. Mein Appell an dem Moment ist, wir brauchen mehr Streitkultur in unseren Beziehungen, weil ich glaube, das ist manchmal ganz heilsam, sich auch einfach mal zu fetzen so. Aber dann natürlich auch die Courage zu besitzen und zu sagen, wenn ich einen Fehler gemacht habe, einzuräumen, wenn ich mich geirrt habe, mich zu entschuldigen auch. Oder das wieder gut zu machen, was ich kaputt gemacht habe. Und was ich auch so lieb an den beiden ist, dass ich vor ihnen Schwäche zeigen darf. Dass ich nicht stark sein muss und so tun, wie wenn alles gut wäre. Es gibt nicht so viele Personen, wo ich das Gefühl habe, dass ich das kann, weil ich auch ein Mensch bin, der gerne, hier passt alles, alles ist gut, ich funktioniere, alles wunderbar. Aber bei ihnen kann ich von meinen Kämpfen erzählen, von meinem Versagen und von meinen Ängsten. Es fällt mir nicht schwer, weil ich weiß, dass ich bei ihnen sein darf. Sie kennen mich ungeschminkt, sie kennen meine hässlichen Seiten. Und das ist was, was mega verbindet, finde ich. Und sie mögen mich trotzdem, obwohl sie mich ungeschminkt kennen, im wörtlichen und im übertragenen Sinn. Und mir geht's ja bei ihnen genauso. Wenn man mal zusammen in die Abgründe schaut, dann bringt einen das zusammen, wenn man dann trotzdem noch die positiven Seiten vom anderen sehen kann. Ich glaube, dass eine gute Beziehung das aushalten kann und muss. Und das sind jetzt so ein paar Kernpunkte, die mir gekommen sind. Meiner Freundschaft zu den beiden, heute, wo es ja um ziemlich beste Freunde geht, von der Titel der Predigt ziemlich beste Freunde ist. Und als ich dann mal so einen Schritt zurückgegangen bin, ist mir aufgefallen, hey, genauso sieht's in meiner Beziehung zu Gott auch aus. Dafür ziehe ich die gleichen Linien, das sind die gleichen Eckpunkte. Auch mit Gott sollte ich in der Lage sein, schöne Momente zu erleben, das zu teilen, ihn mit reinzunehmen, ihn dabei zu haben, wenn was passiert, weil er ist ja da, er hat mich gemacht, er kennt mich. Zu meinem Glauben gehört es auch, zu der Freundschaft zu stehen, wenn ich gefragt werde, manchmal auch, wenn ich nicht gefragt werde, ihn zu bekennen. Auch das Reden mit Gott ist sehr, sehr wichtig für mich. Ich lasse Gott reden, höre ihm zu, sag ihm, was ich denke, warte auf Antwort, sag, was mich bewegt. Das ist bei mir nicht so ein verabredet, dass ich treffe mich jetzt auf eine Stunde für ein Gebet mit Gott, sondern mehr so das Zwischendrin, im Alltag die kleinen Sachen einfach vor Gott zu bringen. Und ja, ich habe mit Gott eine sehr ausgeprägte Streitkultur. Wenn ihr mich da manchmal sehen würdet, dann würdet ihr nicht denken, oh, jetzt steht die da vorne und erzählt uns was. Da fliegen auch schon mal die Fetzen. Meistens ist es dann so, dass ich einsehe, dass ich Unrecht hatte und dann ist auch wieder alles gut. Aber ich glaube, dass wir das brauchen, dass wir Gott auch einfach mal die Meinung sagen können. Er hält es aus. Und ich übe mich darin, vor Gott meine Schwäche zu zeigen, meine Grenzen auch vielleicht anzuerkennen, zu sehen. Und das ist gar nicht so einfach. Ich lasse euch mal ein bisschen Zeit, euch diese Punkte anzugucken. Und dann könnt ihr vielleicht überlegen, wo ihr gerade steht. Was vielleicht ein Punkt wäre bei euch in der Beziehung zu Gott, wo ihr ja mal drüber nachdenken könntet, wo ihr vielleicht mal zu Gott kommen müsstet damit. Wie kann ich eine Beziehung zu Gott leben, eine Freundschaft zu Gott leben? So oder so ähnlich kann es ausschauen. Aber in Vers 6 von dem Bibeltext, den die Predigt heute hat, habe ich für mich so die Basis gefunden, auf das das Ganze aufbauen muss. Das, was, worauf das aufbaut, was ich gerade entfaltet habe. So. Um die Beziehung zu Gott zu haben, muss ich glauben, dass Gott ist. Steht in Vers 6. Das steckt schon in seinem Namen, Yahweh. Ich bin, der ich bin. Gott ist. So, er ist da. Auch wenn ich das manchmal nicht glaube, kann ich trotzdem zu ihm kommen und ihm das sagen, weil er da ist. Darüber berichtet uns die Bibel auch, dass da auch Menschen gab, die nicht glauben konnten. Ich denke an Thomas, der nicht glauben konnte, dass Jesus auferstanden ist. Und Jesus hat ihn trotzdem mit in seinen Kreis geholt und ihn mitgenommen und hat ihn trotzdem seinen Freund genannt. Vielleicht gerade deswegen. Gott kennt uns und weiß auch, dass wir manchmal nicht glauben können, aber er sieht unser Herz, unsere Einstellung zu ihm und er sieht auch, was uns daran hindert, es manchmal nicht zu glauben. Und er wäre der Letzte, der uns da was vorwerfen würde. Er kennt unsere Geschichte viel besser, wie wir selber manchmal. Und er sieht, wenn wir ihn trotzdem suchen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und ich weiß nicht, in was für einer Phase von Beziehung du gerade zu Gott steckst. Ob du ihn gerade kennenlernst, ob du schon ein bisschen mit ihm unterwegs bist oder schon jahrelang mit ihm unterwegs bist. Komm damit zu Gott. Er ist da. Sag ihm, was du glaubst, was du denkst, was du nicht glaubst, wo du nicht mitgehen kannst, so. So entsteht erst Beziehung, wenn man sich miteinander auseinandersetzt, aufeinander einlässt. Und dann stellt euch mal den zweiten Teil des Verses vor, dass diejenigen, die Gott suchen, ihren Lohn bekommen. Und ich habe lange überlegt, was denn der Lohn sein könnte. Für mich ist das vielleicht ein Marshmallow-Himmel mit lauter rosa Einhörnern, meine Vorstellung vom Himmel. Aber ich glaube nicht, dass es das ist. Ich glaube nicht, dass es was ist, das noch aussteht. Sondern wenn wir Gott suchen, dann ist unser Lohn, dass wir Gott finden. Dass der Lohn jetzt schon anfängt. Der Lohn, den der bekommt, der Gott sucht, ist Gott selbst. Die Zusage, ihn zu finden. Dass wir seine Kinder sein dürfen und Anteil haben an ihm, eine Freundschaft zu ihm haben zu dürfen. Und ich bin überzeugt, dass nicht nur wir Gott dann unseren Freund nennen dürfen, sondern dass Gott uns seinen Freund nennt. Genau das ist es, was Jesus letztlich am Kreuz gemacht hat, den Weg frei gemacht hat, zu Gott zu kommen, eine Beziehung zu einem vielleicht unsichtbaren Gott leben zu können. Mir fällt es einfacher, wenn ich Jesus anschaue, weil Jesus war Gott und in Jesus ist Gott Mensch geworden und verkörpert es. Und da haben wir ein unglaubliches Geschenk bekommen. Dadurch ist die Möglichkeit der Beziehung entstanden. Und so kann Gott uns auch ein Zeugnis ausstellen, wie in der Hall of Fame, in dieser Reihe von Glaubenshelden in dem 11. Kapitel im Hebräerbrief, indem wir einfach die Beziehung, die Freundschaft zu Gott leben. Einfach? Ja, ich glaube, es ist einfach, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie eine Freundschaft aussieht bei uns und wie wir es dann leben können und es dann auch tun. Ich kann dir jetzt keine pauschale Lösung geben, wie du deinen Glauben leben kannst. Das will ich auch gar nicht. Aber ich hoffe, ich konnte dir ein paar Ideen mit auf den Weg geben, wie du deine Freundschaft zu Gott gestalten kannst. Für mich hat der Weg ein bisschen gedauert, bis ich wieder an den Punkt angekommen bin, wo ich wusste, hey, genau so sieht meine Beziehung zu Gott aus. Ich liebe es, heute wieder in der Bibel zu lesen. Nicht mehr morgens, aber ich liebe es, das mit in die Beziehung zu nehmen, darüber zu reden, was ich in seinem geschriebenen Wort sehe und das dann mit ihm auszuhandeln, zu diskutieren und ihm auch zu sagen, ob ich es verstehe, was ich gut finde oder ja, dass ich es voll komisch finde gerade. Was ich gerade erzählt habe, spiegelt ganz viel von meinem Weg wieder, von meinem Weg, wie ich mit Gott gerungen habe, wie ich mit Gott gekämpft habe, was meine Beziehung ausmacht. Aber so wie wir hier alle unterschiedlich in dem Kino sind, ist auch unsere Beziehung zu Gott unterschiedlich und hat andere Formen, andere Aspekte, anderes, was dir vielleicht wichtig ist, was jetzt gefehlt hat. Jede Beziehung zu Gott ist einzigartig. Und der beste Zeitpunkt, mit was anzufangen, ist bekanntlich immer der aktuelle, der jetzige. Deswegen gibt es eine kleine Hausaufgabe für euch. Ich werde nicht nur zum Predigen ausgebildet, sondern auch Religionslehrerin. Deswegen gibt es eine Hausaufgabe. Und ich möchte dich bitten, dass du dir Zeit nimmst. Zeit nimmst, gleich im Foyer, beim Mittagessen, in der MC, wo auch immer, um mal drüber nachzudenken, wie du deine Beziehung zu Menschen lebst, wie du deine Beziehung zu Gott lebst. Ich möchte dich bitten, dass du dich darüber mit anderen austauscht, dass ihr in den Dialog miteinander tretet, dass ihr voneinander lernt und dass ihr Worte findet, euren Glauben auszudrücken. Ich möchte euch mit auf den Weg geben, dass es das Herz ist, worauf es ankommt in der Beziehung, dass eure Herzenseinstellung ist. Das ist nicht das, was die anderen machen, sondern ja, das, was in eurem Herzen ist, was ihr bewegt. Und ich würde mir wünschen, dass ihr euch auf die Suche nach Gott macht. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht ganz wieder ganz neu. Aber ich kann aus tiefster Überzeugung sagen, dass das, was in Vers 6 steht, dass die, die Gott suchen, ihren Lohn bekommen, dass das stimmt, indem dass wir Gott finden. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.